SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Thorsten Schreiber ist Sozialunternehmer. Er will mit mobilen Solaranlagen mehr als 3 Millionen Menschen in der Sahelzone, im Niger, in Mali und im Tschad mit Strom versorgen. Denn mehr als 70% der Bevölkerung leben in Teilen Afrikas noch ohne Strom. Ich begrüße ganz herzlich Thorsten Schreiber. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Sie sind Sozialunternehmer und haben eine Mission. Sie wollen nämlich die Länder in der Sahelzone, Mali, Niger, Tschad gehört dazu, mit Strom versorgen. Und haben dazu ein Unternehmen gegründet, gemeinsam mit ihrer Frau Aida. Herzliche Grüße an Sie. Sie war auch herzlich eingeladen, kann heute leider nicht hier sein. Sie ist in Mali geboren. Deswegen gleich zu Beginn die Frage danach, wie sehr ist das ein Türöffner für Ihre Arbeit?
Ja, ein großer Türöffner, weil der kulturelle Zugang zu so einem Land ist in der Arbeit, die wir machen, extrem entscheidend. Und sie ist eine Enkelin eines senegalesischen Prinzen. Also ihr Papa kommt aus dem Senegal, die Mama aus Mali. Und der hatte sehr, sehr viele Frauen. Und der hat also, ich glaube, über 4000 Cousins und Cousinen in unserer Generation. Und das ist natürlich in Westafrika für uns schon ein ganz gutes Netzwerk. Egal, wo man hinkommt, die Familie ist bekannt.
Das ist natürlich ein großer Vorteil. Sie beide haben sich in Frankfurt kennengelernt. Damals war sich ja noch nicht klar, was sich daraus mal entwickeln würde. Inzwischen versorgen Sie 20 Dörfer bereits mit Strom. Wenn Sie sich selbst beschreiben, welche Eigenschaften bringen Sie persönlich mit, damit dieses Unternehmen gut aufgestellt ist?
Ich glaube, wir sind beide im Prinzip eine super Ergänzung. Erstmal ist ja die ganze Firma auch auf Basis dieser Liebesbeziehung entstanden. Das ist sehr viel Liebe, Leidenschaft und Emotion im Unternehmen. Das macht uns authentisch. Die Menschen nehmen uns das ab, dass uns da wirklich was am Herzen liegt. Und das ist eben eine ganz wichtige Grundlage für alles, was wir tun. Tatsächlich haben wir richtig angefangen 2014. Und davor waren wir natürlich viel in Afrika auf Reisen. Aber richtig los ging es beruflich dann 2014 mit dem Projekt.
Heißt allerdings auch, wenn Sie natürlich auch alles gemeinsam machen müssen, da an einem Strang ziehen, wenn da mal Streit da ist, ist das eine besondere Herausforderung.
Ja, allerdings war die Beziehung vorher, bevor wir zusammen gearbeitet haben, eigentlich schwieriger, weil dann hatten wir diese interkulturellen Probleme. Das heißt, sie hat hier in Deutschland durchaus rassistische Erfahrungen erlebt. Und wenn ich in Mali war, war ich jetzt auch nicht gerade, ich auch nicht so wohl gefühlt. Und seit wir das zusammen machen, ist das im Prinzip so wie ein Wechsel. Das heißt, wenn wir in Deutschland sind und arbeiten, dann hat die Firma natürlich auch für uns hier gegenüber Investoren und Partner so eine Basis. Und wenn wir in Mali oder in Afrika sind, dann wechselt das eben. So können wir uns immer wieder über die Firma eigentlich auch wieder gegenseitig Kraft geben.
Das ist inzwischen richtig gewachsen. Sie haben 90 Mitarbeiter in Afrika, 20 Mitarbeiter in Deutschland. Wenn Sie sagen, Sie haben sich damals in Mali nicht so wohl gefühlt, können Sie uns mal Ihre ersten Eindrücke schildern, als Sie das erste Mal dort waren?
Ja, am Anfang hatte ich natürlich auch, wie viele Menschen, die noch nicht in diese Länder gereist sind, sehr, sehr viel Vorurteile, sehr, sehr viel Narrative. Ich habe gedacht, da ist alles arm, die Menschen sind alle total faul und was weiß ich was, alles für Vorurteile, die man eigentlich hatte aus den Medien auch. Auch die ganzen Bilder, die letztendlich die klassische Entwicklungshilfe uns einbläut oder auch die Organisationen, die Spendenaufrufe machen. Und mit diesen Bildern geht man dann in so ein Land und ist dann im Prinzip fast schockiert, wie positiv viele Dinge sind, wie viel wir auch hier in unserem globalen Norden lernen können von den Menschen.
Was haben Sie denn erlebt? Wie waren die ersten Eindrücke?
Ja, erstmal habe ich eine wahnsinnige Herzlichkeit und man wurde nicht abgestempelt, man hat nicht irgendwie, woher kommst du, was hast du für ein Auto oder wer bist du, was ist denn die Firma, sondern die Menschen sind immer sehr, sehr warmherzig und offen mit einem umgegangen, obwohl das ja auch ein sehr muslimisches Land ist, fast 90% Muslime, teilweise auch sehr konservativen Islam. Und davor hatte ich auch Vorbehalte, als ich aus Deutschland das erste Mal nach Afrika reist bin, dachte ich, okay, alles Islam und der Muezzin morgens um 4, das war für mich schon so ein bisschen eine verrückte Welt, darf ich mich gut erinnern. Aber mittlerweile, wenn man dann die Menschen kennenlernt, wie sie leben und ihre Werte besser versteht, dann nimmt es den Schrecken.
Dennoch die Nachrichten, die wir hören. Seit 2012 herrscht dort ein Bürgerkrieg. Im vergangenen Sommer hat es einen Militärputsch gegeben in Mali. Was hören Sie denn aktuell von dort?
Naja, wir sind ja vor Ort mit unseren Mitarbeitern, wir sind täglich im Kontakt. Für uns speziell ist das jetzt keine große Problematik, weil wir sind wirklich dezentral. Die Dörfer sind teilweise hunderte von Kilometern von der Hauptstadt Bamako entfernt. Die laufen auch alle, die sind auch durch den Bürgerkrieg ganz normal oder durch den Militärputsch weitergelaufen. Also die Zentralregierung hat auf unsere Arbeit relativ wenig Einfluss. Die islamistische Bedrohung im Norden ist natürlich ein grundsätzliches Problem, weil das Militär sehr stark schwächt. Und dadurch ist das Land praktisch auch sehr schwierig für Investoren.
Wie fürchten Sie da um Ihre eigenen Mitarbeiter?
Ja, für die lokalen Mitarbeiter ist das relativ, also das Leben läuft relativ normal. Die Anschläge richten sich meistens auf Militärs oder auf die MINUSMA, also auf die internationalen Militärkräfte. Die normalen Mitarbeiter von uns sind da so nicht gefährdet. Aber für uns, die wir aus Deutschland dann manchmal in dem Land unterwegs sein müssen, sind natürlich so Risiken wie Entführungsrisiken so schon ein Thema.
Lassen wir uns mal beginnen mit diesem Unternehmen, um das zu verstehen. Sie haben sich ganz konkret für die Sahelzone entschieden, weil Ihre Frau eben aus der Region Mali stammt. Was zeichnet diese Region ganz besonders aus?
Naja, aus geopolitischer Sicht ist das erstmal eine Region, wo ungefähr 90% der afrikanischen Migration entsteht. Das liegt eben auch daran, dass dort sehr viele Terrorgruppen unterwegs sind. Das heißt, die Unsicherheit führt bei den Menschen, die sich's leisten können, dazu, dass sie weg wollen. Aktuelle Umfragen unter der jungen Bevölkerung haben ergeben, dass fast 70% der jungen Menschen aus der Sahelzone eigentlich weg wollen.
Europa ist das Traumziel, glaube ich.
Europa ist ein Traumziel. Natürlich dürfen wir nicht vergessen, der afrikanische Kontinent ist groß. Oftmals gibt es auch Binnenflucht. Ja, also zum Beispiel die Länder, denen es besser geht, nehmen wir Ghana oder Elfenbeinküste oder auch der Senegal. Also da sind dann oftmals auch Migrationswellen lokal unterwegs. Aber tatsächlich ist das ein Riesenthema. Und der andere große Punkt, der mich eben umtreibt, ist der Klimawandel. Die Folgen des Klimawandels, für die wir meiner Meinung nach ja im globalen Norden stärker verantwortlich sind als die Menschen, die es betrifft. Und technologisch kann ich eben mit unserer Technologie sehr, sehr viel helfen. Wir haben einen sehr großen Hebel, dadurch, dass die Sonneneinstrahlwerte in dieser Zone die höchsten sind auf der Welt. Das heißt, die Ausbeute an Energie, die wir von der Sonne bekommen, ist in diesem Sahelgürtel am stärksten.
Wie wird das denn aufgenommen, wenn dann ein deutscher Unternehmer sagt, ach, wir wollen da mal mobile Solaranlagen errichten? Da ist doch sicherlich auch erstmal Skepsis im Spiel.
Ja, also die Dörfer haben natürlich oftmals schon schlechte Erfahrungen gemacht mit Versprechungen, sei es von ihrem eigenen Staat oder von anderen Unternehmen, die da vorbeigekommen sind und irgendwie Produkte verkaufen wollte. Am Anfang war das ein Problem. Mittlerweile haben wir so eine Bekanntheit und so viel auch gezeigt, dass wir Gutes tun, dass die Leute im Prinzip auf uns zukommen und uns fragen, ob wir auch mit ihrem Dorf arbeiten können.
Sie wollen mit Ihrem Sozialunternehmen Africa Green Tech 3 Millionen Menschen in der Sahelzone mit Strom versorgen. Eine ganz große zentrale Frage, die natürlich immer wieder auftaucht: Wer bezahlt das?
Ja, bezahlen tut das tatsächlich erstmal Investoren. Wir haben ja als Sozialunternehmer, ist vielleicht auch nicht für jeden so ein Begriff in der Abgrenzung zu Entwicklungshilfe, versuchen wir eben ein wirtschaftliches Geschäftsmodell aufzusetzen. Das heißt, die Menschen in den Dörfern zahlen Strom, Internetzugang und eben auch Kühlketten. Und aus diesen Umsätzen refinanzieren wir dann die CapEx, also die Investitionskosten in unsere Anlagen. Und auf der anderen Seite brauchen wir dann eben Investoren, die A, bereit sind, das Risiko einzugehen und eben auch zu einer vernünftigen, relativ niedrigen Rendite für Afrika uns eben Geld zu leihen. Das auch noch für einen langen Zeitraum. Wir engagieren uns ja bis zu 15 Jahren. Und dadurch haben wir eben einen, ja, tragfähiges Geschäftsmodell, was dazu führt, dass die Menschen langfristig eben aus ihrer eigenen Situation herauskommen und selbstbestimmt dann eben mit dem Strom auch wirtschaften können.
Sie sind also Betreiber des Stroms, des Unternehmens, und fungiert diese Dorfgemeinschaft dann in irgendeiner Art als Genossenschaft?
Ja, genossenschaftliche Strukturen sind auch in Afrika schon sehr gängig, insbesondere in der Agrarwirtschaft. Landwirtschaftliche Erzeuger tun sich zusammen, um für ihre Produkte bessere Preise zu bekommen oder eben auch Dünger einzukaufen. Und dort haben wir oftmals dann in den Dörfern schon sehr fortgeschrittene Strukturen, die wir nutzen können. Das heißt, wir organisieren eigentlich die Dorfgemeinschaft ein bisschen wie eine Genossenschaft. Zunehmend versuchen wir jetzt auch, das machen wir jetzt im Senegal ab nächsten Monat das erste Mal, dass wir wirklich sagen, die Anlage wird von euch selbst betrieben. Wir helfen euch durch Schulung und so weiter und durch Wartung. Aber ihr seid verantwortlich für die Anlage. Und damit hoffen wir dann eben auch, viel schneller wachsen zu können. Ansonsten, wenn man so eine Betreibergesellschaft aufbaut, wie wir das in Mali haben, brauchen wir ungefähr 20.000 Anschlüsse oder 50 Dörfer, damit wir das wirtschaftlich hinbekommen.
Schwierigste Situation war sicherlich erstmal vor 6 Jahren das erste Dorf. Wie sind Sie das angegangen?
Ja, tatsächlich war das der ursprüngliche Ansatz, die Genossenschaft, dass wir gesagt haben, wir verkaufen den Container an das Dorf. Und dann teilt man sozusagen die Familien, jeder zahlt einen fixen Betrag und so zahlt ihr sozusagen die Anlage ab. Führte dann aber leider dazu, dass die Menschen eben den Strom ganz unterschiedlich genutzt haben und wir eben nicht einen gleichen Betrag pro Familie einnehmen konnten. Die eine Familie hat sich zum Beispiel nur eine Lampe gekauft und ein Radio. Die andere hat, weil sie Verwandte im Ausland hatte, gleich eine Stereoanlage und 40 Lampen.
Gut, man kann ja auch nicht verlangen, dass das natürlich jeder auch gleich nutzt. Das gingen Sie davon nicht von vornherein aus?
Ja, wir gingen schon davon aus, dass das war naiv aus heutiger Sicht, ja. Aber so haben wir tatsächlich angefangen und dann hat sich das Modell immer weiterentwickelt. Heute haben wir 4 bis 5 Tarife in einem Dorf und die Kunden können eben zwischen den Tarifen wechseln, je nachdem, wie sie den Strom braucht. Und wer eben viel Strom nutzt, zahlt auch mehr.
Was hat sich aus diesem Dorf im Vergleich zu damals heute entwickelt?
Ja, wir setzen ja ganz stark auf den sogenannten produktiven Strom. Das heißt, die letzten 15 Jahre hat man sehr stark auf Home-Solar-Systeme gesetzt. Das sind Gleichstrom, also DC-Systeme. Damit kann man dann eine kleine Lampe betreiben oder ein Radio oder das Handy laden. Aber wir haben wirklich ein Niederspannungsstromnetz. Das heißt, es ist eine richtige, wie hier bei uns, Strom aus der Steckdose. Und damit kann man dann eben auch Maschinen betreiben. Denkt man zum Beispiel an Schneider oder Schreiner, die dann eben mit diesem Strom auch wirklich Umsatz und Geld verdienen können. Und das führt dann dazu, dass den Dörfern, die schon länger da sind, sich der Strombedarf erstmal verdoppelt und Beschäftigung entsteht.
Dieser mobile Solarcontainer, wo wird der gebaut?
Den Container, also die Komponenten kommen überwiegend aus Deutschland. Das ist sehr wichtig, weil in französischsprachig Afrika sind wir als Deutsche, gelten wir als zuverlässig. Wir haben ja keine koloniale Geschichte in dieser Region. Und da sind wir eben sehr beliebt für unsere Technologie. Man gibt uns gewisse Tugenden, ja, wie Zuverlässigkeit und Langlebigkeit. Und deswegen legen wir großen Wert darauf, dass wir eben deutsche Komponenten einsetzen. Die Anlage selbst wird im Moment noch in der Türkei gefertigt, also der Stahlbau. Wir verlegen aber tatsächlich jetzt im Laufe dieses Jahres die gesamte Produktion und auch das Assembling nach Dakar in den Senegal, um eben mehr Wertschöpfung auch auf dem Kontinent zu haben.
Thorsten Schreiber, Sozialunternehmer. Sie haben eben schon mal kurz anklingen lassen, was das bedeutet. Aber Sie brauchen natürlich auch Rücklagen, um für Ausnahmesituationen beispielsweise wie eine Pandemie gerüstet zu sein. Wie läuft das bei Ihnen?
Ja, tatsächlich sind wir noch relativ am Anfang mit unserem Unternehmen. Wir haben noch nicht so viele Rücklagen, aber unser System ist eigentlich sehr sicher. Muss ich das so ein bisschen vorstellen wie ein Fischschwarm. Wenn man auf einen Fischschwarm schießt, kriegt man vielleicht einen Fisch, aber der Schwarm geht auseinander. Tatsächlich ist das mit unseren Anlagen auch so. Wir haben ja lauter dezentrale Inselnetze, die sind ja nicht miteinander vernetzt. Das heißt, das eine Dorf ist 500 Kilometer von einem anderen entfernt. Und umso mehr von diesen Anlagen wir aufbauen, umso sicherer wird eigentlich unser Gesamtsystem. Also wenn wir dann mal eine Krise haben, tatsächlich war der Militärputsch in Mali so ein Angstszenario unserer Investoren. Und wir sind wirklich happy, dass das überhaupt keinen Einfluss hatte. Und das zeigt eigentlich auch, dass unser System und auch die Arbeit, die wir machen, sehr krisensicher ist.
Was machen Sie mit den Gewinnen?
Ja, wir investieren letztendlich am Anfang alles immer in den Standort. Das heißt, wenn ein Dorf gut läuft, dann bauen wir erstmal die Anlage aus, stabilisieren die Systeme, weil wir wollen ja, dass das Dorf sich entwickelt. Wir sind ja sozusagen, wir gehen ja eine Art Symbiose ein mit den Menschen.
Sie sehen sich als Gegenmodell zur klassischen Entwicklungshilfe und kritisieren die. Was genau kritisieren Sie daran?
Ja, ich glaube nicht, also Gegenmodell ist vielleicht fast ein bisschen zu hart. Ich glaube, dass die klassische Entwicklungshilfe eben in den letzten Jahrzehnten gezeigt hat, dass sie an Grenzen kommt. Das liegt hauptsächlich daran, dass wir sehr stark auf die Gemeinnützigkeit, also auf Spenden aus sind. Die Organisationen, die sich dann in der Entwicklungshilfe engagieren, müssen eben jedes Jahr budgetiert wieder Spenden sammeln und können sozusagen nicht langfristig Partner werden von einem Projekt. Das führt dazu, dass sie eben auch nicht wirtschaftliche Modelle fahren dürfen. Das heißt, wir haben so eine groteske Situation, dass die Gemeinnützigkeit aberkannt wird für einen Verein zum Beispiel in Deutschland, wenn er wirtschaftlich tätig wird. Tatsächlich ist aber genau das, was wir tun müssen. Wir müssen die Menschen in die Lage versetzen, ja selber dann aus ihrem Quark zu kommen. Und wenn wir ihnen jedes Jahr wieder einen neuen Brunnen hinstellen und sie dafür selber nichts tun müssen, dann fehlen diese Selbstinitiativungskräfte bei den Menschen.
Dennoch braucht es ja auch, gerade wenn es wieder Hungersnöte gibt, und die gibt es aktuell weltweit, stirbt alle 10 Sekunden ein Kind unter 5 Jahren durch Mangelernährung. Also diese spendenbasierte Unterstützung, die braucht es ja doch auch, oder?
Ja, das ist aber eben nicht die Entwicklungshilfe, das ist die Nothilfe. Und Nothilfe, das ist humanitäre Nothilfe, da bin ich selber auch ein starker Verfechter für. Das müssen wir auf diesem Weg mit Spenden finanzieren. Aber diese Krisen tauchen ja temporär auf. Sie können keine langfristige Lösung sein. Wir können nicht jedes Jahr in einer Region Reissäcke spenden, ohne uns Gedanken zu machen, warum die Ernte nicht mehr da ist. Und da kommen wir dann relativ schnell auch auf die eigene Verantwortung, die wir eben haben.
Sie favorisieren dieses Prinzip Hilfe zur Selbsthilfe. Da gibt es womöglich auch einige gescheiterte Projekte. Wie erleben Sie das?
Ja, also das hängt natürlich sehr stark von der Zusammenarbeit mit den Menschen vor Ort ab. Also wir brauchen dann schon die andere Seite, der andere Part. Und da gibt es eben, muss man sehr viel Zeit und Kraft investieren, eben die Menschen auch abzuholen, da wo sie sind. Und da schneiden sich auch oftmals die klassische Entwicklungshilfe und unsere Arbeit. Stellen Sie sich vor, wenn unser Wettbewerber zum Beispiel in einem Dorf Strom verschenken kann, weil er die Anlagen mit Spenden finanziert hat. Wir müssen dafür Geld nehmen. Na, wenn Sie jetzt zu Hause einen Anbieter haben, der sagt,
klar,
dann Strom kostet
nichts, ne?
Würden sich auch für den entscheiden. Und das verzerrt dann tatsächlich eben auch die Situation. Und da müssen wir eben dran. Wir müssen da auch viel stärker miteinander sprechen, also beide Seiten. Und eben auch gemeinsam gucken, wie wir Kooperationen und Standards festlegen.
Wir hatten neulich eine Sendung zum Thema Kunst und Kolonialzeit gemacht. Da ging es um die Rückgaben an die entsprechenden Länder Afrikas. Und aus Schorndorf meldete sich dann im Anschluss noch Helmut Riedel, einfach um auch mal eine Erfahrung eines SWR1-Hörers zu hören. Der schreibt nämlich, dass er früher sehr viel in Südafrika beruflich unterwegs war. Und nach der Apartheidsphase, sagt er, ist das Land in den Händen der Einheimischen buchstäblich zerbrochen und in der Kriminalität versunken. Es war dort ohne Waffe lebensgefährlich. Erst als man den Umkehrprozess gestoppt hat, ging es halbwegs wieder. Nur so viel zum Selbstgefühl der afrikanischen Nation. Namibia holt vertriebene Farmer wieder zurück, weil die Einheimischen mit den Farmen nicht klarkommen und sie verwahrlosen lassen. So sah ich die Realität in der Praxis vor Ort. Was erleben Sie vor Ort?
Gut, also das ist natürlich eine sehr, sehr verkürzte Darstellung. Aber genau das habe ich ja vorhin gesagt. Man muss den Prozess von Anfang an mit den Menschen gehen. Man kann nicht einfach irgendwas abstellen, weglaufen und dann glauben, die kommen damit schon klar. Wir haben in unseren Dörfern eine Analphabetenquote von über 80%. Man kann nicht einfach glauben, dass man hochtechnisierte Anlagen irgendwo in der Wüste ablädt und die kommen dann damit irgendwie klar. Das heißt, man muss es mit den Menschen machen. Genau das tun wir. Gehen, bevor die Anlagen kommen, bevor wir die Netze bauen, haben wir Sensibilisierungsteams. Das sind meistens Theatergruppen, in denen die Leute wirklich abgeholt werden. Und dann identifiziert man die, meistens ist so ein Drittel der Dorfgemeinschaft, die eben auch offen sind, die eben sagen, wir wollen dabei sein, bringt uns das bei, wir wollen euer Projekt unterstützen. Mit denen setzt man das gemeinsam um und danach kommen dann auch die anderen, die noch skeptisch sind.
Wenn Ihre Hilfe zur Selbsthilfe so ankommt, wie Sie es sich im Idealfall vorstellen, dann ist, glaube ich, ich habe auf Ihrer Internetseite das Beispiel Nesso Uma aus Mali gefunden, dann ist er, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel. Vielleicht können Sie mal seine Geschichte erzählen. Wann sind Sie sich das erste Mal begegnet?
Ja, begegnet sind wir uns tatsächlich erst später. Wir haben Anfang 2017 sein Dorf elektrifiziert und er war zu diesem Zeitpunkt bereits auf dem Weg nach Europa. Er wollte die spanische Route nehmen, war ungefähr in Marokko. Familie hatte Geld gesammelt für die Flucht, um den Schlepper zu bezahlen. Das kostet um die 20.000 Euro, das ist gar nicht wenig. Und er hat einen Anruf von seinem Onkel bekommen und er hat gesagt, hier, die Deutschen sind da, also das ging ja schon etwas früher los, aber das Dorf hat gar nicht geglaubt, dass es zustande kommt. Und ja, die Deutschen sind gekommen, wir haben Strom. Und dann hat Nassu sich, der ist damals ungefähr 26 gewesen, hat sich dann zurückgemacht, hat sich in den Bus gesetzt und ist heute ein sehr erfolgreicher Unternehmer in seinem Dorf. Er hat zwei Restaurants und hat die Wertschöpfungskette verstanden, hat also auch eine Hühnerfarm. Die Hühner züchtet er selber und verkauft sie dann eben im Restaurant. Und ihm geht's sehr gut. Er hat mehrere Geschäfte und sagt heute, wenn du mir heute anbieten würdest, ein Ticket mit Visum nach Paris, ich würde hier bleiben.
Wie ist dieser Bewusstseinswandel entstanden? Denn ein Großteil der jungen Generation träumt natürlich wie er von Europa.
Ja, also wir müssen da nochmal unterscheiden, dass viel Migration nicht stattfindet, weil die Leute hierher kommen wollen, um irgendwie Party zu feiern, sondern es sind tatsächlich Familien, die jemanden entsenden. Also da wird der kräftigste und stärkste und vielleicht auch klügste ausgewählt und dann verkaufen die teilweise ihr Vieh und der wird dann auf die Reise geschickt, aber mit der Mission, Geld zu verdienen und dieses Geld zurückzuschicken. Das ist im Prinzip eine moderne Form der Sklaverei innerhalb der Familie. Also es ist nicht so, dass der Migrant im Prinzip ein selbstbestimmtes Leben in Europa sucht. Da müssen wir nochmal unterscheiden. Und da ist es dann eben so, dass die Leute, auch wenn sie gar nicht zum Job kommen, also wenn sie dann in Italien zum Beispiel stranden und gar nicht arbeiten können, werden sie verstoßen von ihrer Familie. Das ist sehr dramatisch, was man da erlebt.
Deswegen nochmal auf seine Geschichte zurückzukommen. Wie hat er das ganze Thema dann, wie ist er das angegangen? Also es gab erstmal die Grundlage Strom. Das reicht ja noch nicht, um dann gleich zwei Restaurants aufmachen zu können.
Ja doch, er hatte natürlich ein Grundkapital. Er musste den Schlepper nicht bezahlen. Das heißt, dieses Startkapital war ja da. Das haben sie dann auch investiert. Und er wollte ja arbeiten. Das ist wirklich ein Die Bilder kann man sehen bei uns auf der Webseite. Das ist wirklich ein kräftiger junger Mann. Er ist wirklich klug. Er hat eine gute Schulausbildung, war in Bamako auf dem Gymnasium und hat eben dann gesagt, ich setze meine Fähigkeiten ein und mach das, was mir Spaß macht. Und dieses Restaurant Agriculture, also diese Verbindung zwischen Landwirtschaft und erster Wertschöpfungstiefe, die ist ja dann auch die, wo man den größten Hebel hat, um Geld zu verdienen.
Was sind denn da die kommenden Branchen, wenn so ein mobiler Solarcontainer im Dorf landet?
Ja, es sind die klassischen Handwerksberufe, die wir letztendlich auch aus den 50er, 60er kennen, bevor wir sozusagen in die Industrialisierung eingestiegen sind und später in Digitalisierung. Also es ist letztendlich, muss man sich vorstellen, der Schreiner im Ort, der hat zum Beispiel jetzt ganz einfache Handhobel und braucht zum Beispiel, um so ein Bett zu fertigen, eine Woche. Und wenn der dann Strom hat, kann der sich eben 2-3 elektrische Geräte schaffen und kann seine Produktivität 7- oder 10-fachen. Und diese Hebel, die sehen wir dann eben bei Schneidern mit elektrischen Nähmaschinen, die sehen wir bei Schweißern. Und da können dann eben einfach Jobs entstehen. Das ist verrückt. Also wir haben jetzt in diesen 20 Dörfern sind knapp 500 Firmen entstanden. Und die schaffen Beschäftigung und das bringt das ganze Dorf nach vorne.
Das hält also eine junge Generation tatsächlich zu Hause?
Ja, ganz sicher. Wir haben sogar schon die Effekte, dass Jugendliche oder junge Leute, die in die nächstgrößere Stadt gezogen sind, um dort Beschäftigungs- und wieder zurückkommen. Und dann eben zum Beispiel, also gerade bei Schneidern erleben wir das ja oft, das ist ein sehr beliebter Beruf in Mali, sind ja sehr viel bunte Kleider, sehr wunderschön. Und diese Basins zum Beispiel, die dort genäht werden, die können dann eben in den Dörfern wesentlich günstiger hergestellt werden mit unserem Strom. Und das verkaufen die dann eben in den Städten.
Im vergangenen Jahr waren Sie im Tschad. Dort sind viele Menschen auf der Flucht vor der islamistischen Terrororganisation Boko Haram. Sie selbst sind dort an Ihre persönlichen Grenzen gestoßen. Das war bei einer Reise in den Tschad. Vielleicht nehmen Sie uns mal mit.
Ja, wir hatten unser Projekt mit dem Präsidenten vorgestellt und waren dann sozusagen auch abends in den Nachrichten. Also da war so eine Audienz und um 20 Uhr lief das in den Nachrichten. Wir sind dann zurück ins Hotel gegangen. Und die Leute haben uns da natürlich total verwundert angeguckt, so eben noch beim Präsidenten, jetzt wieder im Hotel, sind dann Abend gegessen gegangen und dann haben sich so verschiedene Leute zu uns gesetzt. Und unter anderem war eben auch der Leiter des UNHCR, der die Mission am Tschadsee leitet. Und der hat dann eben gesagt, ja cool, tolle Sachen, könnt ihr so einen Container nicht auch zu uns an den Tschadsee bringen? Und ich wusste schon so auch aus Berichterstattung, aber ich wollte das selber sehen. Und dann hat er gesagt, hier, du kannst mit unserer UNHCR-Maschine fliegen, so eine kleine Cessna, die landet dann wirklich auf so einer Hoppelpiste mitten in der Wüste. Und hat mich da einfach so leicht gesagt, komm, mach ich. Ja? Und hat mich dann abgeholt und wir waren dann in dem Lager der UNHCR. Und er ist dann am nächsten Morgen mit mir, sind wir sehr früh losgefahren, sind wir wirklich bis nach Boma fast. Das ist da, wo dieser schwere letzte Boko Haram-Anschlag war letztes Jahr. Und ich saß dann im Prinzip plötzlich zwischen Ex-Boko Haram-Kämpfern und deren Frauen und habe letztendlich wirklich hautnah anhand der Narben und der Verletzungen in den Gesichtern der Frauen und Mädchen gesehen, was das bedeutet, dass diesen Schrecken. Dem bin ich so ganz eng begegnet und das hat mich extrem berührt.
Was hat das mit Ihnen gemacht?
Ja, erstmal war mir klar, wow, jetzt hast du vielleicht auch ein bisschen die Grenzen überschritten. Ja, was machst du hier? Also die holen dich jetzt gleich oder schießen dich, weil es war wirklich auch eine bedrohliche Situation. Das UNHCR ist relativ locker, die haben ihre blauen Westen an und fühlen sich letztendlich auch relativ unantastbar, weil die Terroristen in der Regel Humanitäre nicht angreifen, weil sie ja auch ihre Verletzten und Kinder versorgen. Aber ich war letztendlich ein bisschen ein Externer, auch nicht unbekannt. Liegt auch so ein bisschen an meiner Optik.
Die Gefahr einer Entführung ist
genau, die Gefahr einer Entführung war da, aber einfach, ich habe mich wirklich unwohl gefühlt, aber gleichzeitig hat mich das unheimlich fasziniert. Und in der Folge, wir sind dann zurückgefahren, haben dann die ganze Nacht dann im Lager, haben wir dann durchgequatscht so, und da habe ich mir dann wirklich überlegt, wie können wir unsere Arbeit und die des UNHCR miteinander verknüpfen. Und das war eben wirklich eine Grenzerfahrung, was wir vorhin besprochen haben, eben auch gesehen habe, humanitäre Hilfe, Menschenrechte, Schutzbefohlene, das ist nichts, was man mit Geschäftsmodellen lösen kann, weil die Menschen, die, sag ich mal,
die brauchen die Hilfe direkt.
Das kann sich nicht entwickeln. Die haben auch nichts. Die haben auch, oftmals sind die psychisch so sehr am Ende, die kann man nicht irgendwie jetzt aufs Feld schicken oder so. Und das war für mich eben eine wichtige Grenzerfahrung.
Heißt, Sie haben diesen mobilen Solarcontainer, der angefordert war, dort nicht hingebracht?
Ja, tatsächlich fangen wir jetzt erstmal an mit der Infrastruktur des UNHCR. Also wir machen tatsächlich jetzt am Tschadsee, elektrifizieren wir das UNHCR, aber deren Camp, also nicht das Lager. Da gibt es auch genug zu tun. Die haben also alles in Diesel. Die UN verbrennt im Jahr fast für 1,2 Milliarden Dollar Diesel. Und das ist eben der erste Ansatz. Erstmal sagen wir, helfen dem UNHCR grüner zu werden, Kosten zu sparen. Und im nächsten Zug arbeiten wir tatsächlich aber jetzt mit dem UNHCR auch an Projekten, wie wir Flüchtlinge, die einen anerkannten Status haben, dann wieder integriert werden können.
Die Menschen, die Sie dort beschreiben, die flüchten ja zum einen vor der Terrorbewegung, vor Boko Haram, und zum anderen vorm Klimawandel, weil der dort auch schon so spürbar ist. Was ist dort aktuell die größere Bedrohung, wenn man so etwas überhaupt vergleichen kann?
Ja, das hängt alles zusammen. Also der Rückgang des Wassers am Tschadsee und die Folgen des Klimawandels führen erstmal dazu, dass die Wassermenge sinkt und dadurch weniger Fischgründe da sind. Das heißt, die Dörfer, die direkt am See lagen, die sind erstmal trocknen aus. Und das ist dann eben auch für Boko Haram relativ einfache Ziele. Also die sitzen ja sozusagen auf den Inseln des Tschadsee und kommen dann mit so kleinen Kanus über Nacht und überfallen die Dörfer, nehmen den Menschen alles weg, klauen die Frauen, das Vieh, und dann haben die gar nichts mehr. Die Männer werden manchmal mitgenommen und zwangsrekrutiert. Das hängt also zusammen. Also würden die Dörfer stabiler sein und auch wirtschaftlich stärker, gäbe es dort zum Beispiel Strom, wäre es auch nicht so einfach für die Sekte dort ihre Überfälle zu starten.
Sie haben sich gemeinsam mit Ihrer Frau nach der Geburt Ihrer Tochter gefragt, wie Sie die Welt Ihren Kindern hinterlassen wollen. Wie oft stellen Sie sich diese Frage heute noch?
Ganz oft. Also wir haben ja dadurch, dass wir auch viel in Dörfern unterwegs sind, wo wir ganz viel mit Kindern, also der Einfluss auf die Kinder ist natürlich riesengroß. Und wir stellen uns oft diese Frage, wenn unsere Tochter zum Beispiel in Bamako geboren wäre, statt in Wiesbaden, wie sich ihr Leben, welche ihre Chancen sind. Für uns ist ja Selbstbestimmung das zentrale Element von unserem Unternehmen. Also Empower People, das ist sozusagen unser Leitspruch. Und für uns ist eben ganz wichtig, dass wir den Menschen die Chance geben, eine Entscheidung zu treffen und eben was aus ihrem Leben selbstbestimmt zu machen. Das ist eine ganz wichtige Geschichte, ja auch für die eigenen Kinder.
Sie haben Ihr eigenes Leben ja auch nochmal auf den Kopf gestellt. Sie sind eigentlich gelernter Verlagskaufmann, waren im Modebusiness unterwegs. Wie sah Ihr Alltag früher aus?
Naja, früher war ich auch sehr stark von Konsum und mehr Umsatz, und diese Themen haben mich umgetrieben. Und als ich dann AIDA kennengelernt habe und dann dadurch auch Mali, haben sich meine Werte auch total verändert. Und ich habe mich so ungefähr 2009, 2010 dann sehr stark der Klimaschutzbewegung angeschlossen. Und da sehe ich mich heute auch als Aktivisten. Und ich nutze unsere Arbeit und auch die Möglichkeiten in tollen Radiosendungen, die hier mitzumachen, eben auch auf diese Themen aufmerksam zu machen, die meiner Meinung nach eben total unterrepräsentiert sind.
Gerade diese Themen werden ja sehr emotional diskutiert. Nachhaltigkeit und Klima. Was sagen Sie denn den Menschen, die sagen, naja, beispielsweise, was im gelben Sack landet, das wird am Ende doch sowieso nur verbrannt?
Ja, ich glaube, Bewusstsein und eben auch diese Möglichkeit, selber was zu tun, also das ist ein großes Glück, was ich eben heute habe. Ich werde von Menschen als Inspiration, und unsere Arbeit wird als inspirierend empfunden. Und dadurch kommt man ins Gespräch und Leute sagen dann, ja, was kann ich denn machen? Ich meine, ich kann ja nicht nach Mali und dir helfen. Da sage ich, doch, kannst du auch. Aber eben dieses Bewusstsein, was ist meine eigene Chance? Und da unterschätzen Menschen sehr stark zum Beispiel ihre Möglichkeiten, die sie als Konsument haben, indem sie bewusste Entscheidungen als Verbraucher schaffen.
Das kann man aber doch nicht alleine nur dem Verbraucher zuschieben. Das muss natürlich auch zwischen Politik und Verbraucher generiert sein.
Absolut, aber eben auch nicht nur. Wir können nicht alles auf die Politik abschieben. Wir sehen ja gerade an der aktuellen Debatte auch mit Fridays for Future, dass die junge Generation das von unserer Generation einfordert und sagt, ihr seid an der Macht, ihr habt die Hebel in der Hand, tut was. Und das ist eben das, was ich für mich entschieden habe, so viel wie möglich zu tun.
In Ihr altes Leben könnten Sie vermutlich gar nicht zurück, oder?
Nee, tatsächlich nicht mehr. Also ich, die Person, die ich mal war, die kenne ich nicht wieder. Und ich bin froh, dass ich den Wandel auch persönlich geschafft habe.
Sie haben ganz viele neue kulturelle Einflüsse natürlich auch kennengelernt. Musik haben Sie auch kennengelernt. Sie haben Kontakt zu Musikern. Wie erleben Sie diese Seite?
Ja, das ist tatsächlich jetzt in Mali speziell so, dass der Mali, bevor diese Schwierigkeiten mit der Sicherheit war Mali eigentlich ein Land, in dem sich auch internationale Künstler in Wüstenfestivals Inspiration geholt haben. Wir haben ganz tolle Künstler. Es gibt ja in Westafrika die Krio-Kultur. Das ist ja vielleicht ausgeholt so ein bisschen wie früher die Minnesänger. Das liegt daran, dass die Menschen eben keine Schriftsprache haben, Analphabeten sind. Deswegen wird wahnsinnig viel an Information und an Kultur weitergegeben über Musik. Und diese Krios wachsen sozusagen auf mit den Familien, die Einfluss haben, die verheiraten sich auch nicht untereinander. Und aus dieser Krio-Kultur sind auch ganz berühmte Künstler wie Salif Keita zum Beispiel entstanden. Und das ist eben das große Glück. Ich habe Salif Keitas Dorf elektrifiziert und habe dann das Glück gehabt, dass ich diese Künstler fast alle kennenlernen durfte. Und die singen zum Teil auch über Ida und mich. Also wir sind wirklich stolz. Wir kommen heute dann eben in diesen gesungenen Geschichten vor.
Amadou und Mariam gilt als das blinde Paar aus Mali. Kennen Sie die auch?
Ja, die haben wir auch schon kennengelernt und das sind auch sehr inspirierende Menschen, weil Wahrnehmung ohne Sehen ist eben auch eine ganz besondere Erfahrung, glaube ich. Und das drücken sie in ihrer Musik wunderbar aus.
Die sind dann auch bekannt geworden in Deutschland, haben mal gespielt beim SWR3 New Pop Festival, waren dann 2005 in Johannesburg bei der Eröffnung der Fußball-WM mit dabei. Wir holen sie uns jetzt, Amadou und Mariam. Thorsten Schreiber zu Gast in SWR1 Leute. Es kommen viele Nachfragen rein aus allen, zum Beispiel Hartmut, der von Ihnen noch wissen möchte, wie ist es denn überhaupt möglich, dass in einem der ärmsten Länder Afrikas Familienangehörige 20.000 Euro für eine Person sammeln können, um damit einen Schlepper zu bezahlen? Warum wird nicht sofort für eine Existenz vor Ort gesammelt?
Ja, wir haben natürlich in die Situation in diesen Ländern, dass das nicht die Ärmsten der Armen sind, die fliehen. Die Wahrheit ist, dass Migration schon etwas ist, was Leute tun, die in einem gewissen Mittelstand sind. Aber tatsächlich kenne ich selber viele Fälle, wo das Vieh verkauft wird, weil man für das Vieh zum Beispiel keine Zukunft sieht. Die Wasserstellen gehen weg. Und da gibt es eben dann durchaus die Entscheidung, dass sie sagen, wir setzen alles auf eine Karte und schicken jemanden nach Europa.
Sie gehen in die entlegensten Dörfer, um dort die mobilen Solarcontainer aufzustellen. Wie sieht denn so ein Alltag dort aus, ohne Strom?
Ja, man hat eben die Grundlagen. Man gräbt zum Beispiel mit den Händen das Saatgut ein. Man hat oftmals Schwierigkeiten, Wasser zu fördern. Geht nur mit Handpumpen. Also alles, was halt elektrisch funktioniert. Und die ganzen Wertschöpfungsketten, die dann in dem Produkt stecken, denken wir zum Beispiel an Kühlketten. Wir haben in Mali teilweise 70% der Mangoernte, die letztendlich verrottet, bevor sie überhaupt in die nächstgrößere Stadt transportiert werden kann. Und da geht eben unheimlich viel verloren. Und durch Elektrizität kann man das eben dann heben, diese Wertschöpfung. Deswegen, wir nehmen den Leuten auch nichts weg, indem wir sagen, das hören wir auch öfters, die Leute, die haben doch sowieso kein Geld, womit können die den Strom bezahlen? Sondern es entsteht sozusagen eine Wertschöpfungskette. Das heißt, sie haben ein Vielfaches mehr an Einkommen und davon kriegen wir dann eben einen Teil ab.
Wer auf Ihre Homepage geht, der wird ein Wort immer wieder finden, nämlich das des Impact Ages. Was hat es damit auf sich?
Ja, wir sind natürlich jetzt in einem Zeitalter, wo Menschen aller Generationen nachdenken, geht das so weiter, können wir weiter eben immer Vollgas fahren, den Planeten ausbeuten. Und da gibt es eben jetzt auch zunehmend vermögende Menschen, die sagen, ich stecke mein Geld nicht mehr in irgendwie Ölquellen oder in irgendetwas, was den Planeten zerstört, sondern ich möchte, dass mein Geld etwas Gutes bewirkt. Und dazu, dass eben dieses wirkungsorientierte Investieren oder Impact Investing. Und das ist natürlich genau das, was wir auch adressieren. Das heißt, wir sagen zu Leuten, die investieren möchten, hier komm zu uns, wir können dir eben genau zeigen, was mit deinem Geld passiert. Und diese Transparenz durch das Messen der sogenannten Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen, das ist auch ein Kern unserer Arbeit.
Wenn man dann dennoch mal drauf guckt, sind Sie mit Ihrer Solarstromfirma die einzige aus Deutschland und sie versorgen dort ein Gebiet von der Größe halb Europas. Also was schreckt dann andere Investoren ab?
Ja, ich glaube schon, dass die Situation, die Sicherheitslage und auch das fehlende Wissen über diese Region, mangels eben, dass man da mal war, schon für viele Leute ein großes Problem ist. Und was ich anfangs gesagt habe, die Narrative, die die Entwicklungshilfe durch die Spendenkampagnen eben immer wieder bespielt. Ne? Vor Weihnachten diese RTL-Spendenmarathon, wo man dann eben immer nur Bilder sieht mit Fliegen auf den Lippen und dicke Bäuche. Und diese Bilder haben sich über Jahre in unsere Generation eingeprägt. Und deswegen kann man sich gar nicht vorstellen, dass es Leute wie Nasu Uma gibt.
Dennoch gibt es auf dem afrikanischen Kontinent große Investitionen seitens Chinas beispielsweise. Ist das auch in der Sahelzone spürbar, wo Sie tätig sind?
Ja, also China hat es sehr früh erkannt, dass eben die Rohstoffe, die in Afrika herrschen, die noch da sind, dass man die eben ja, rausziehen kann, wenn man den Menschen dagegen eben eine Gegenleistung gibt. Und das ist im Prinzip fast so ein bisschen wie der Dreieckshandel in der Kolonialzeit, also sozusagen Ramsch gegen Perlen. Und das ist letztendlich genau das, was China an vielen Orten macht. Sie bringen Finanzierung mit, sie bauen Straßen, sie bauen Brücken oder eben auch ganze Regierungszentren. Und im Gegenzug kriegen sie dann relativ günstig Zugang zu den Ressourcen, beuten die aus, oftmals mit Strafgefangenen aus China. Also nicht so, dass die Chinesen dann irgendwie vor Ort Arbeitsplätze schaffen, sondern es wird wirklich maximalst ausgebeutet und ausgesaugt. Zum Glück erkennen manche das jetzt in Afrika, aber sie haben oft auch keine Alternative. Es ist oftmals so, dass nur die Asiaten eben da mitbieten. Und ja, deutsche oder auch europäische Firmen sieht man oftmals leider nicht.
Wenn Sie das sehen, wenn Sie Hungersnöte sehen, wenn Sie die Attentate sehen, wenn Sie Terror sehen, was motiviert Sie dennoch, dieser Tropfen auf dem heißen Stein zu sein, der Sie sind?
Ja, ist, glaube ich, eine ganz egoistische Emotion. Also ich erfahre unheimlich viel Wertschätzung und Glück, wenn wir so ein Dorf elektrifizieren und da nachts das Licht angeht und die Kinder tanzen und die Menschen einfach glücklich sind. Das gibt einem natürlich sehr viel. Und ich kann meinen Kindern gegenüber eben Angesicht zu Angesicht stehen und sagen, schau mal, ich habe was getan und habe nicht zugeguckt. Und das ist, glaube ich, für mich selber eben einfach eine Möglichkeit, mir selber eben jeden Tag im Spiegel zu begegnen.
Thorsten Schreiber, herzlichen Dank für den Besuch in SWR1, Leute.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.